Eine der nüchternsten Aussagen der Konferenz kam von einem der Referenten, der meinte, die Taliban haben ihre Herrschaft militärisch wie auch politisch gefestigt, trotz einer am Boden liegenden Wirtschaft, trotz einer Armut, die extreme Ausmaße erreicht. Und im Alltag ist keine organisierte Opposition in Sicht. Was sagt das über 4 Jahre internationale Isolation und Druck?
Das heißt erstmal, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Taliban, soweit wir das einschätzen können, fest im Sattel sitzen. Und es heißt auf jeden Fall, dass die bisherigen Maßnahmen nicht das bewirkt haben, was man sich versprochen hat, dass die Taliban unter starkem Druck innenpolitisch geraten, sondern sie sind, ich will nicht sagen akzeptiert und legitimiert, das ist etwas umstritten auch unter Afghanistan-Forscherinnen und Forschern, aber sie sind auf jeden Fall sichtbar an der Macht und bilden die de facto Regierung. Und bislang kann man sagen, haben die diplomatischen Maßnahmen und der Druck, der versucht wurde aufzubauen, nicht sonderlich viel bewirkt.
Genau, Sie sprechen den Druck auf dieses Taliban-Regime aus dem Ausland an. Wenn Isolation die Taliban nicht geschwächt hat, was würde sie denn dann schwächen? Gab es da auf der Konferenz eine plausible Antwort?
Es ist natürlich so, dass die aktuelle Weltordnung so aussieht, dass Afghanistan insgesamt nicht prioritär verhandelt wird. Also wenn wir an die quasi globale Militarisierung der Außenpolitik denken, wenn wir daran denken, dass seit Jahren massive Kriege stattfinden, also Ukraine, auch Gaza ist immer wieder ein Thema in den Medien. Und von daher ist Afghanistan einfach nicht so präsent, dass es überhaupt eine Art globalen Druck geben würde, den die Taliban tatsächlich zu spüren bekämen.
Manche Staaten, dazu gehört auch Deutschland, aber auch Organisationen, sprechen längst wieder mit den Taliban aus humanitären, manchmal wirtschaftlichen oder geopolitischen Gründen. Ist diese de facto Anerkennung durch die Hintertür nicht längst Realität, egal was offiziell erklärt wird?
Es ist tatsächlich so, wenn Sie in Afghanistan humanitäre Hilfe leisten wollen, dann müssen Sie von den Taliban akkreditiert sein. Es gibt da einfach Dilemmata in der alltäglichen Praxis der humanitären Hilfe, die aber sehr bekannt sind, die humanitäre Hilfe in vielen Krisengebieten seit Jahrzehnten verfolgen und die auch diskutiert werden. Etwas anders ist es gelagert, wenn die Nationalstaaten sozusagen sich hier befragen lassen müssen, wie sie mit den Taliban umgehen. Da hat Richard Bennett, der UN-Sonderbeauftragte für die Menschenrechte oder für die Einhaltung der Menschenrechte in Afghanistan, eine sehr kluge Analyse vorgelegt. Er hat gesagt, dass eigentlich fast alle europäischen Staaten einen massiven Widerspruch ausagieren zwischen innenpolitischen Interessen und außenpolitischen Interessen. Also während quasi durchgängig innenpolitisch darauf gesetzt wird, Migration zu regulieren, zu stoppen, ist die und darüber dann mit allen möglichen Regimen zu verhandeln, die alles andere als demokratisch sind und auch nicht legitimiert sind, ist die Außenpolitik dann eigentlich nach wie vor eher menschenrechtsbasiert oder menschenrechtsorientiert unterwegs und daraus ergeben sich massive Spannungsverhältnisse. Was die Taliban selbst betrifft, muss man sehen, das ist eine sehr heterogene Gruppe und auf der Konferenz war es tatsächlich so, dass es da unterschiedliche Positionen gab. Es gab beispielsweise die Position, dass man mit den Machthabern, mit den aktuellen Machthabern, den Taliban, überhaupt nicht verhandeln sollte, weil sie einfach die Menschenrechte systematisch missachten. Stichworte sind Gender Apartheid und so weiter. Es gab aber auch die Position von Thomas Ruttig beispielsweise, der sagt, naja, es ist nicht ganz klar, warum jetzt auf der ganzen Welt ausgerechnet die Taliban dämonisiert werden und nicht viele andere Gruppen dann gleichermaßen. Also warum, ob wir da wirklich mit 2 verschiedenen Maßstäben messen. Das waren so die Positionen, die auf der Konferenz vertreten worden sind und die durchaus das Spannungsverhältnis der Verhandlung des Themas Afghanistan insgesamt widerspiegeln.
Lassen Sie uns den Begriff der Gender Apartheid noch mal ein bisschen vertiefen. Nicht nur als Beschreibung, sondern wenn er als eigener völkerrechtlicher Straftatbestand anerkennen würde. Was würde sich ändern, wenn dieser Begriff tatsächlich rechtlich verankert würde und nicht nur auf Konferenzen oder in sonstigen Zusammenhängen diskutiert wird?
Also da wäre meine skeptische Antwort unmittelbar gar nichts, was jetzt Afghanistan und die Taliban betrifft. Es wäre insgesamt sicherlich, was den internationalen völkerrechtlichen Status betrifft, eine sehr starke Aufwertung, das in dieser Weise zu etablieren, wie ja Sima Samar oder auch Shahzad Akbar das sehr, sehr klar fordern. Es ist aber so, dass die Taliban ja nicht nur sozusagen Frauenrechte verletzen, sondern auch die Rechte ethnischer Minderheiten, das Folterverbot und so weiter und so weiter. Die Liste ist ja lang. Und insofern würde die das vermutlich jetzt nicht sonderlich beeindrucken, wenn zu ihrer langen Liste der Menschenrechtsvergehen jetzt noch offiziell ein weiteres dazukäme.
Lassen Sie uns noch ein bisschen bei den Frauen bleiben, der Situation von den Frauen. Auf der Konferenz stand ja das Bildungsverbot für Mädchen und Frauen auch mit im Zentrum. Wie steht es denn darum aktuell in Afghanistan?
Auch da gab es eine überraschend heterogene Perspektive drauf. Also es gab einerseits die Perspektive, dass die Taliban systematisch tatsächlich Frauen und Mädchen von etwas höherer oder mittlerer Bildung fernhalten. Es gab aber auch eine ganze Reihe von Beispielen, die zeigen, dass dieses sozusagen offizielle Verbot sehr stark, sagen wir mal, kreativ umgangen wird. Über Online-Formate, über Online-Universitäten sogar wird versucht, das ein bisschen zu kompensieren. Und das Statement war so ein bisschen, dass Frauen und Mädchen in Afghanistan sehr smart sind und Wege finden, dann trotzdem irgendwie sich Bildung anzueignen. Aber das ist natürlich nicht die Kompensation eines nationalstaatlichen Bildungssystems. Und insofern sind das dann Wege, die bewundernswert sind, die auch toll sind, aber die das jetzt nicht ersetzen können, was die Taliban da versperren.
Ein Referent sprach über den Zugang zu Recht und Gesundheit für Frauen und Mädchen. Gibt es davon überhaupt noch etwas in Afghanistan, was man ehrlich Zugang nennen kann?
Ja, gibt es, aber der ist sehr eingeschränkt. Und jetzt muss man natürlich sehen, dass das nicht erst mit den Taliban beginnt, sondern dass die Frauen und Mädchen in den sogenannten Remote Areas, also wirklich in sehr schwer zugänglichen Gegenden, auch vor den Taliban, vor der zweiten Herrschaft der Taliban, schon massive Schwierigkeiten hatten, was gesundheitliche Versorgung betrifft. Mittlerweile ist es allerdings so, dass die, also Access to Healthcare, sozusagen Zugang zu gesundheitlichen Dienstleistungen, noch stärker eingeschränkt worden ist, als es bis dato schon der Fall war. Und das ist so ein bisschen ein allgemeineres Muster. Also viel von den Problemen, die Afghanistan heute haben, sind nicht erst mit den Taliban entstanden. Die waren auch schon während der 20-jährigen NATO-Besetzung sozusagen nach wie vor Thema. Und es ist nicht gelungen, das tatsächlich vollständig in den Griff zu kriegen. Und das haben die Taliban geerbt und dann verschlimmert. Das ist ungefähr so ein Gesamtmuster.
Gibt es Widerstand von afghanischen Frauen vor Ort? Und ist darüber etwas bekannt?
Ja, immer wieder. Die Lage vor Ort ist tatsächlich vom Schreibtisch in Freiburg aus nur bedingt zu beurteilen. Aber das, was mir immer wieder zugetragen wird, ist, dass es durchaus Widerstand gibt. Das eine ist natürlich sozusagen eine breite Palette subversiver Praktiken. Also Sachen nicht mitzumachen, passiv zu blockieren. Das passiert andauernd. Es gab aber vor kurzem einen wieder sehr international beachteten Protest von Frauen und ich glaube auch Männer, wenn ich recht informiert bin, die ja häufig fehlen bei solchen Demonstrationen, was auch ein bisschen erklärungsbedürftig ist. Und in Herat war das, also relativ weit im Westen an der Grenze zum Iran. Und das wurde sozusagen wieder gewaltsam eingefangen von den dortigen Kräften. Aber insgesamt ist das Bild tatsächlich heterogener, als es hier den Eindruck macht. Und das liegt daran, dass wir, wenn wir über Afghanistan in den Massenmedien Berichterstattung bekommen, die dann immer sehr negativ konnotiert ist und natürlich dann auch zu Recht, aber dass dann andere Sachen, gelingende Kooperation beispielsweise, gar nicht auftaucht.
Und wenn wir jetzt mal aus Afghanistan herausgehen und auf die afghanische Diaspora schauen, ein wichtiges Thema auf der Konferenz war ja die afghanische Diaspora als Brücke. Wie kann eine solche Brücke aussehen?
Zunächst mal ganz unmittelbar, indem die berühmten Remittances, also die Rücküberweisungen von Menschen, die in der Diaspora leben, in das Heimatland zurück, eine große Rolle spielen. Also das heißt einfach monetäre Rücküberweisungen, die dann den Menschen in Afghanistan helfen, weiterhin sozusagen ihre Miete zu bezahlen, zu überleben und so weiter. Das ist sicherlich ein großer Anteil. Es geht aber auch darüber hinaus, indem dann beispielsweise humanitäre Projekte von hier aus unterstützt werden, indem ja Bildungsprojekte beispielsweise initiiert werden und umgesetzt werden, indem nach wie vor auch das Thema Afghanistan überhaupt durch die Diaspora in den Medien weiterhin erscheint. Also es ist ja kaum da sozusagen. Und Afghanistan hat so ein bisschen das traurige Schicksal, dass es so viele schlimme Konflikte aktuell gibt, dass es quasi da nur ein, wenn auch besonders bitteres Beispiel eines ja Unrechtsregimes ist, das von außen, und deshalb hat die Diaspora auch große Schwierigkeiten, sozusagen in den deutschen Medien richtig Fuß zu fassen und eine kontinuierliche Berichterstattung zu initiieren. Aber das wären so Sachen, die man von der Diaspora aus machen kann und die auch gemacht werden tatsächlich.
Und was kann sie leisten, was internationale Organisationen nicht können?
Eine Art von Solidarität auf einer ganz persönlichen Ebene. Das ist das, was sicherlich in den Familien ohnehin passiert. Ansonsten ist es aber aus meiner Sicht wirklich stärker die Aufgabe der internationalen Organisationen, der Nationalstaaten und anderer, hier Einhalt zu gebieten. Also wenn ich mir eine persönliche Bemerkung noch erlauben darf, ich verstehe einfach nicht, wieso sozusagen führende Vertreter islamischer Gesellschaften hier keine offiziellen Distanzierungen vornehmen und sagen, also diese Form des Ausschlusses von Mädchen und Frauen vom gesellschaftlichen Leben, vom Bildung und so weiter, könnt ihr machen, hat aber mit dem Islam nichts zu tun. Und also auf solche Statements warte ich noch ein bisschen, dass das mal, also und ich glaube, das könnte wirklich eine Form von Druck ausüben, weil das eine andere Peer Group ist, als wenn ein europäischer Nationalstaat da anmerkt, dass hier Menschenrechte verletzt werden.
Zum Schluss nochmal zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurück. Der Titel der Konferenz lautete ja auf Deutsch übersetzt Gemeinsamer Kampf, gemeinsame Zukunft, die Notwendigkeit der globalen Solidarität. Wenn 4 Jahre Isolation die Taliban nicht geschwächt, aber die Bevölkerung ja, wie Sie auch berichtet haben, zusätzlich getroffen haben, was bedeutet globale Solidarität dann konkret?
Ich denke, dass Afghanistan fast durch den 20-jährigen NATO-Einsatz fast ein bisschen schambesetzt und tabuisiert ist. Und globale Solidarität würde zunächst mal heißen, dieses Thema wieder in Angriff zu nehmen, zu schauen, was ist alles schiefgelaufen. Es gab einen großartigen Bericht aus Norwegen, der dann bilanziert hat, die ganzen Gelder, die dann nach Afghanistan transferiert wurden, was hat das gebracht? Und am Ende stand dann die sehr nüchterne Analyse, naja, Norwegen konnte sich als verlässlicher NATO-Partner präsentieren, mehr nicht. Und solange das die Logik ist sozusagen, mit der dann Afghanistan angeschaut wird, wird es dabei bleiben. Wenn es aber tatsächlich einen Willen zur Veränderung der afghanischen Verhältnisse gibt, der wie gesagt aktuell innenpolitisch umgebogen wird, wenn es diesen Willen geben würde, dann würde tatsächlich eine ganze Menge mehr an Spielraum da sein, glaube ich, um Afghanistan auch in eine bessere Zukunft zu führen.